Deutschlandfunk, Kultur heute.
Napoleon, Oppenheimer, Ferrari, Munch. Das Kino hat alleine dieses Jahr eine beachtliche Anzahl an Filmbiografien gezeigt oder zeigt sie noch. Heute startet Maestro, ein Film über Leonard Bernstein. Wir sprechen gleich drüber. Außerdem schauen wir uns ein Projekt zur Rückführung von Beutegut an, eine Ausstellung über die Gestapo und Theater über Politik in der Kunst. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Die West Side Story ist das wohl bekannteste Werk des Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Und schon in diesem kleinen Ausschnitt hört man, was Bernstein ausmachte, sehr viel Energie. Und eine Art zu komponieren, die sowohl populär als auch rhythmisch komplex war. Der verspielte Charme eines Hedonisten und Workaholics, könnte man vielleicht sagen. Leonard Bernsteins Biografie lag schon länger als Projekt in den Schubladen der Hollywood-Studios. Bradley Cooper war es dann, der mit ähnlicher Energie wie Bernstein den Film gemacht hat. Lange geübt hatte er schon.
Ich habe schon als Kind stundenlang Dirigenten nachgemacht. Ich war besessen davon.
Maestro heißt nun der Film. Heute kommt er ins Kino mit Bradley Cooper als Leonard Bernstein. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat Maestro schon gesehen. Frau Nikodemus, Bernstein hatte ja ziemlich viele Facetten. Welche wird denn hier eigentlich gezeigt?
Ja, das ist ein Film über einen leidenschaftlichen, überbordenden, empfindsamen Menschen und Musiker. Und er zeigt Leonard Bernstein in seiner Flamboyanz, würde ich sagen. Also in seinem Temperament, mit dem er das musikalische Leben seiner Zeit mitgeprägt hat, als Musiker, als Dirigent, als Komponist und Gazettenstar, als Medienliebling. Und das sieht man schon in der ersten Szene. Also das ist wirklich eine interessante Eingangsszene. Bernstein liegt im Bett, offensichtlich mit einem Geliebten. Und in dieser Schwarz-Weiß-Szene, da erhält der Mitzwanziger einen Anruf, nämlich er soll die Nachricht erhalten, dass er für seinen erkrankten Kollegen Bruno Walter einspringen soll. Er soll das New York Philharmonic Orchestra dirigieren in der Carnegie Hall. Und er trommelt dann kurz auf den kaum von Bettlaken verhüllten Hintern seines Freundes und dann stürzt er los, reißt den Vorhang am Fenster auf, rennt raus und rennt hinein in seine Laufbahn, in sein Leben, in seine Karriere. Und das ist der Puls und das Temperament oder der Takt, mit dem Bradley Cooper ja als Regisseur diesen Film spielt und eben auch zeigt.
Also es ist eigentlich eine Filmbiografie über Leonard Bernstein, aber auf den Kinoplakaten sieht man die Frau von Leonard Bernstein. Was sagt das eigentlich über den Film aus?
Das soll natürlich einen sehr bestimmten Blick versinnbildlichen, dieses Plakat. Und tatsächlich ist Maestro auch sowas wie Szenen einer Ehe. Denn der Film bleibt jetzt zunächst im glamourösen Schwarz-Weiß dieser Hollywood-Romanzen der 40er Jahre. Bernstein lernt seine Frau kennen, die aus Chile stammende Sängerin und Schauspielerin Felicia Montealegre, gespielt von Carey Mulligan. Also der Film wechselt erst später in Farbe. Und parallel eben zu seinem kometenhaften Aufstieg gründen die beiden eine Familie. Sie wird seine homosexuellen Affären erdulden, übersehen, man weiß nicht so genau, so gut es geht. Und auch wenn der Film Bradley Cooper viel mehr Zeit schenkt, spielt eben Carey Mulligan, finde ich, hier letztlich die interessante, also psychologisch interessantere Figur, eine Frau, die erleben muss, dass sie allein für ihren Mann nicht genug ist, die aber die Familie am Laufen hält, die Strippen der Karriere auch in der Hand hält mit ihm. Und in ihrem zunehmend versteinerten Gesicht, da spiegelt sich dann im Laufe der Jahre auch oder Jahrzehnte der Kampf um den heterosexuellen Schein. Und ich hätte es eigentlich interessant gefunden, wenn der Film auch erzählerisch, wie das Plakat eben suggeriert, mehr in ihrer Perspektive geblieben wäre, sich mehr darauf eingelassen hätte.
Die meiste Aufmerksamkeit, auch darüber müssen wir sprechen, bekam im Vorfeld eigentlich die Diskussion um die angeklebte Nase im Gesicht von Bradley Cooper, also Jew-Facing, obwohl Bernsteins Kinder die Maske ja verteidigt haben. Steht diese Sache als Elefant im Raum?
Also ganz ehrlich, ich fand diese Debatte oder Diskussion von Anfang an ein bisschen überhitzt und auch überladen. Und man vergisst diese Nase nach ein paar Sekunden, denn die Maske, die hat hier völlig eine künstlerische Berechtigung, weil Bradley Cooper geht es um eine Imitation, um Mimikry. Also der Film greift er im Soundtrack ganz ausgiebig auf die Originalaufnahmen von Bernstein zurück. Und dazu sieht man eben, wie Cooper Bernsteins Art zu dirigieren kopiert. Und am Ende gibt's dann im Abspann nochmal den echten Bernstein in Filmaufnahmen beim Dirigieren, die uns dann so eine Art A und O abnötigen, also die Oscar-reife Leistung von Bradley Cooper dann nochmal zeigen. Dafür braucht er eben auch diese Maske. Und das scheint mir auch das Ziel dieses Films zu sein und nicht die Durchdringung ja einer musikalischen Persönlichkeit oder eine Interpretation. Und es gäbe ja viele Fragen, ja, also gab es Einflüsse durch seine osteuropäische Herkunft, was waren seine Prägungen, warum hat er in der Westside Story Puerto Ricaner auf die Bühne gebracht und wie erklärt sich ja eigentlich seine musikalische Bandbreite? Das alles wird eigentlich nicht gefragt, aber das Interessante sind die Szenen einer Ehe.
Aber wenn wir bei der musikalischen Bandbreite sind, müssen wir eigentlich auch noch fragen oder vielleicht einen Hinweis bekommen. Lohnt sich der Film auch wegen der Musik?
Ich finde schon, also weil er eben sehr ausgiebig auf diese Musik zurückgreift und teilweise kann man eigentlich auch die Augen schließen, weil man eben dieses Temperament von Bernsteins Dirigaten wirklich in diesen Aufnahmen spürt. Teilweise brauchte ich die Bilder da gar nicht dazu.
Katja Nikodemus über Maestro, ab heute im Kino. Wenige Wochen nachdem Deutschland im September 1939 Polen überfallen hatte, reiste der Kunsthistoriker Hans Posse durch Warschau und Krakau, um nach Kunst und wertvollen Objekten zu suchen. Posse war der Sonderbeauftragte für das sogenannte Führermuseum in Linz. Der Kunstraub der Nationalsozialisten nicht nur für dieses Museum ist bis heute ohne Beispiel. Und es ist immer noch schwer, die geraubten Kunstwerke, Bücher, Antiquitäten und mehr zu beziffern. Es sind Millionen. Deutschland ist aber nicht nur mit Rückgabeforderungen beschäftigt, sondern fordert selbst auch zurück. So wurden Bestände der preußischen Sammlung während des Krieges zum Schutz ins heutige Polen ausgelagert, die nach Kriegsende in polnischen Besitz übergingen. Handschriften von Johann Sebastian Bach oder Beethoven zum Beispiel. Polen betrachtet sie als Entschädigung für eigene Verluste. Und seit dem Ende des Kalten Krieges wird darüber gestritten. Um den Dialog zu fördern, hat die Historikerin Vanessa de Senach-Clans von der Humboldt-Universität Berlin das Projekt Bücher und ihre Wege gegründet. Tina Hammesfahr berichtet.
In der Staatsbibliothek zu Berlin kann es passieren, dass wissenschaftliche Recherchen an einen toten Punkt kommen, wenn im Bibliothekskatalog die Signatur Kriegsverlust erscheint, was schlicht heißt, das gewünschte Buch ist weg. Vanessa de Senach-Clans, Historikerin an der Humboldt-Universität Berlin.
Das Buch ist im Bibliothekskatalog aufgeführt und ist doch nicht da. Er ist Teil des Ganzen und doch verloren. Es ist ein Kriegsverlust. Doch dieser Kriegsverlusthinweis hat eine rechtliche Dimension.
Millionen von Büchern aus deutschen Bibliotheken und Sammlungen gelangten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit der Neuordnung der deutsch-polnischen Grenze nach Polen. Auch die rund 300.000 Bände der sogenannten Berlinka, einer Sammlung, zu der wertvolle Originalhandschriften gehören. Zum Beispiel von Beethoven, Bach, Dürer, Luther oder Alexander von Humboldt. Sie wurden 1939 verlagert, wie es im Bibliothekswesen heißt, zum Schutz vor Bombenangriffen auf die Reichshauptstadt. Der Historiker Konstantin Herrmann.
Deutschland stellt sich ja auf den Standpunkt, dass die Bestände, die 1945 auf heute polnischem Gebiet lagern, weiterhin deutsches Eigentum sind, beziehungsweise Eigentum der Sammlung sind. Das basiert ja auf mehreren Völkerrechtsgesetzen und Verordnungen, also vor allem die Haager Konvention von 1954 zum Schutze des Kulturguts, die ja Beutekunst quasi ausschließt, ja, sondern alles, was im Gebiet erbeutet wird oder herrenlos aufgefunden wird, muss eigentlich an die besitzenden Sammlungen zurückgegeben werden.
Aus polnischer Sicht sieht die Sache anders aus. Hier spricht man von sichergestellten Sammlungen. Sie gelten als eine, wenn auch unzureichende Entschädigung für die gewaltige Zerstörung polnischer Kulturgüter während der deutschen Besatzung. Von den Beständen der Warschauer Nationalbibliothek sollen bis zu 3/4 zerstört worden sein. Der Historiker Jacek Kordel von der Universität Warschau.
Diese wichtigste, diese größte Hekatombe ist die Zerstörung der Krasiński-Bibliothek in Warschau. Sie wurde nämlich im September oder im Oktober, das wissen wir nicht genau, von der deutschen Wehrmacht ganz zerstört. Und fast 500.000 Manuskripte wurden damals vernichtet. Und wir wissen nicht genau, was zerstört wurde, weil auch Kataloge und Inventare vernichtet worden sind.
Die Aschereste aus der Krasiński-Bibliothek werden in einer gläsernen Urne in der Nationalbibliothek in Warschau aufbewahrt. Man kann die Konturen von Buchseiten in der Asche deutlich erkennen. Zwei Länder, zwei Nationalerzählungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
Was beide Themen eint, ist, dass auf beide Seiten der Grenze geht es um Verlust und um Trauergeschichten.
Sagt Vanessa de Senaclon. Bei einer Tagung im letzten Jahr und in dem nun erschienenen Tagungsband bringt sie ForscherInnen und Bibliothekare aus Deutschland und Polen zusammen. Der Historiker Konstantin Herrmann berichtet von zwei Digitalisierungsprojekten der Sächsischen Landesbibliothek. Deutsche Handschriften, die sich an den Unibibliotheken in Krakau und Breslau befinden, wurden digitalisiert.
Das waren zum Teil eben Bände, Handschriften, Manuskripte, die wirklich seit über 70 Jahren nicht mehr zugänglich waren. Und die haben wirklich für die ostsächsische Geschichtsschreibung eine ganz hohe Bedeutung.
Die Frage der Zugänglichkeit zu historischen Quellen steht für deutsche und polnische WissenschaftlerInnen gleichermaßen an erster Stelle. Für Vanessa de Senaclon ist sie, ganz praktisch gedacht, Voraussetzung für eine nach vorne gerichtete, gemeinsame europäische Erinnerungskultur.
Statt allein auf den Verlust der Bücher in der Stabilität hinzuweisen, könnte man konstruktiv und auch zukunftsorientiert auf die Verfügbarkeit der Bücher in der Bibliothek des Nachbarlandes verweisen. Das wäre eine gute Sache. Es ist höchste Zeit, kann man sagen, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bücher und ihre Wege heißt das Forschungsprojekt, über das Tina Hammesfahr berichtete. Auch die Gestapo beteiligte sich am Kunstraub. Die geheime Staatspolizei beschlagnahmte unter anderem das Hab und Gut, das jüdische Familien bei ihrer Flucht zurücklassen mussten. Vor allem aber war sie dafür zuständig, politische Gegner zu verfolgen und die Deportationen von Jüdinnen und Juden in die Vernichtungslager zu organisieren. Gestapo-Leute waren sowohl Schreibtischtäter als auch aktiv an Verbrechen wie Erschießungen beteiligt. Die meisten wurden nach 1945 dafür nicht zur Verantwortung gezogen. Die Ausstellung Gestapo vor Gericht im Stuttgarter Erinnerungsort Hotel Silber beleuchtet nun die wenigen Verfahren, die es gab. Thomas Wagner hat sich das angesehen.
Misshandlungen, Deportationen, Verfolgung, Ermordungen. Die Beschäftigten der geheimen Staatspolizei waren an zahlreichen SN-Verbrechen beteiligt und nur wenige mussten sich vor Gericht verantworten.
Ausstellungseröffnung heute Abend im sogenannten Hotel Silber, einem über 100 Jahre alten Gebäude mitten in der Stuttgarter Innenstadt. Einst war hier Hotelbetrieb, später dann ab den 1930er Jahren die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, untergebracht. Und die Ausstellung Gestapo vor Gericht, organisiert vom Baden-Württembergischen Haus der Geschichte, beschäftigt sich genau mit denjenigen, die hier früher mal gearbeitet haben. Zum Beispiel mit
Rudolf Bilfinger. Er ist ein studierter Mensch, er ist Volljurist und entsprechend sozusagen bürgerliches Auftreten. Rudolf Bilfinger war aber eben auch zunächst mal Gestapo-Beamter hier im Hotel Silber in den 1930er Jahren und hat dann weiter Karriere gemacht.
Und zwar während der NS-Diktatur als Chef der deutschen Sicherheitspolizei im besetzten Frankreich und als wichtiger Mann später im Reichssicherheitshauptamt, einer wichtigen Behörde im Machtgefüge der Nationalsozialisten. Rinke blickt auf ein vergilbtes Papierbündel in einer Vitrine, die Ermittlungsakten. Aufschrift: Dr. Bilfinger.
Rudolf Bilfinger hat ja eine Nachfolgekonferenz der berüchtigten Wannsee-Konferenz geleitet. Das heißt, er war auf der Verwaltungsseite, auf der organisatorischen Seite ganz eng auch an dieses Verbrechen mit beteiligt.
Verbrechen, wegen denen sich der ehemalige Gestapo-Beamte Bilfinger nach Kriegsende gleich zweimal vor Gericht verantworten musste. Zunächst einmal in Frankreich, doch schon 1953 kehrte er von dort nach Verbüßung einer Haftstrafe nach Deutschland zurück.
Hier in der Ausstellung stehen wir an einem Punkt, wo er eben für seine Beteiligung oder seine Arbeit im Reichssicherheitshauptamt tatsächlich gegen ihn nur ermittelt wurde. Es kam eben gerade nicht zu einer Anklage.
Ein paar Meter weiter, das Schwarz-Weiß-Foto eines Manns, Anfang 40, gepflegte Erscheinung, Sakko, Krawatte. Es ist das Bild von
Anton Dehm, der war Wachmann, der eben verantwortlich war unter anderem für die Ermordung von Else Josenhans, einer als Jüdin geborenen Stuttgarterin im April 1945, also kurz vor Kriegsende. Er hat aber eben auch im April noch französische Häftlinge hier im Hotel Silber auch getötet.
Erzählt Mitkuratorin Lea Berg und verweist auf eine kleine Schrifttafel unter dem Foto. Demnach wurde der Gestapo-Mann Dehm zu 20 Jahren Haft verurteilt. Aber
1954 ist er frühzeitig entlassen worden, also insgesamt nicht mal 10 Jahre, die er abgesessen hat.
Gegen 3000 ehemalige Gestapo-Mitarbeiter, so liest man es in der Ausstellung, wurde einst ermittelt wegen Mordes, Misshandlung und vielem anderen mehr.
Tatsächlich hat dieser gesamte Ermittlungskomplex nur eine Handvoll tatsächliche Verfahren und Hauptverhandlungen nach sich geführt. Es betraf von den 3000 am Ende dann nur 8. Bemerkenswert ist allerdings, dass das erste Gesetz, was der Bundestag 1949 beschloss, das sogenannte Straffreiheitsgesetz war. Das zielte zunächst mal darauf ab, kleine Delikte der Nachkriegszeit, Schwarzmarkt und Ähnliches außer Verfolgung zu setzen. Allerdings auch NS-Verbrechen und NS-Verbrecher profitierten von diesem Gesetz, weil auch ihre Taten damit amnestiert waren.
Und so kamen dann auch die meisten Gestapo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitgehend ungeschoren davon.
Ich habe hier auf der Vorderseite einen Haftbefehl oder ein Fahndungsgesuch für Hauptkriegsverbrecher des Jugoslawienkrieges.
Eine interaktive Wand, in der Texttafeln und Fotos gegeneinander verdreht werden. Statt Gestapo-Verbrechen stehen nun die Jugoslawienkriege der 90er Jahre im Blickpunkt, denn die gaben zum ersten Mal nach dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal den Anstoß zur Gründung eines neuen, vergleichbaren Tribunals, dieses Mal in Den Haag, um zu verhindern, dass Verbrechen wie viele aus der Nazizeit ungesühnt bleiben. Ein weiteres Bild weist dann in die Gegenwart, so Natalia Koth vom Kuratorenteam.
Die interaktive Wand endet mit einem Bezug zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Auf dem Bild ist zu sehen Ermittlungen zu Kriegsverbrechen, die stattfinden, um möglichst alles festhalten zu können, um dann die Verantwortlichen, soweit es möglich ist, vor Gericht zu stellen.
Und sie nicht so davon kommen zu lassen, wie es nach 1945 mit vielen Gestapo-Kriminellen geschehen ist.
Gestapo vor Gericht heißt die Ausstellung im Stuttgarter Erinnerungsort Hotel Silber. Ein Bericht von Thomas Wagner. Vor knapp 60 Jahren gründete die französische Autorin und Regisseurin Ariane Nouchkine das Théâtre du Soleil bei Paris. Ein explizit politisches Theater, in dem gestern ein Stück Premiere hatte, das sich mit dem Einfluss der Politik auf die Kunst beschäftigt. Geschrieben und inszeniert wurde es von dem amerikanischen Dramatiker Richard Nelson. Es geht um die Amerika-Tournee, die der russische Theaterpädagoge Konstantin Stanislavski 1923 mit seinem Kunsttheater unternahm. Stanislavski hatte zuvor die Folgen der bolschewistischen Revolution einerseits familiär zu spüren bekommen, weil sein Vater, ein Fabrikant, enteignet wurde. Andererseits wurde das Theater, das er gegründet hatte, verstaatlicht. Künstlerische Freiheit gab es also nicht mehr. Das ist der historische Hintergrund des Stücks Notre vie dans l'art, unser Leben in der Kunst von Richard Nelson am Théâtre du Soleil. Eberhard Spreng hat sich das angesehen.
Auf der von zwei einander gegenüberliegenden Rängen einzusehenden Spielfläche sind lediglich zwei Tische, die zu einer langen Tafel zusammengestellt sind, und gut 10 Stühle stehen bereit. Das berühmte Ensemble des Moskauer Künstlertheaters um Konstantin Stanislavski ist auf Amerika-Tournee in Chicago und findet sich in seiner Unterbringung zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Das ist Anlass für Gespräche über dieses und jenes, auch über den Stummfilmstar Rudolf Valentino. Ich habe Rudolf Valentino getroffen. Es wäre ihm eine Ehre, Sie zu treffen, Konstantin Sergejewitsch. Er bewundert Sie, würde gerne von Ihnen lernen und liegt Ihnen zu Füßen. Worauf der berühmte russische Theatermann spöttelt, was könnte er in dieser Position schon lernen? Das Gastspiel der Russen hatte Konsequenzen für die Schauspielarbeit in den USA und beeinflusste auch Schauspieler in Hollywood. Der Schauspiellehrer Lee Strasberg sah Stanislavskis Truppe, war von deren Spiel tief beeindruckt und ließ sich davon auch für sein Method Acting beeinflussen, das berühmte Stars wie Robert De Niro beherzigen. Aber nicht alle Amerikaner sind begeistert von der Anwesenheit der Russen. Manche halten sie für Bolschewisten, deshalb hat Kanada die Einreise verweigert, was die Fortsetzung der Tournee blockiert. Dabei wird das Künstlertheater mit seiner ganz offenkundig unpolitischen Haltung daheim, in der gerade frisch gegründeten Sowjetunion, immer mehr als bürgerlich abgelehnt. Will man nach dem Gastspiel überhaupt zurück oder sein Leben im amerikanischen Exil neu organisieren? Über dem vergnügten Plauderton der Aufführung schwebt eine dunkle, geschichtsträchtige Wolke. Richard Nelson, selbst in Chicago geboren, verdichtet dieses Momentum zu einem Stück, in dem der amerikanische Tourneemanager die Truppe mit immer neuen Hiobsbotschaften erschüttert. Der Publikumsandrang schwächt sich ab. Der amerikanische Finanzier will mit dem Einnahmeüberschuss von Beginn der Amerika-Tournee die sich nun anhäufenden Schulden begleichen. Die großen russischen Theaterkünstler drohen leer auszugehen. Während die Akteurinnen und Akteure des Moskauer Künstlertheaters leckere Palmenis verspeisen, lernen sie im Eilverfahren Details über amerikanischen Kapitalismus. Gespielt wird Notre-Dame dans l'Art von den nunmehr reifen Größen des Sonnentheaterensembles. Hélène Cinq spielt die ungemein empathische Tschechow-Witwe Olga, Nirupa Manitianandan eine nicht mehr so leicht zu erschütternde Lebenspragmatikerin Nina, Georges Bigot, einst der legendäre Star in Arjanuschkins Shakespeare-Zyklus, einen stillen Beobachter. In Notre-Dame dans l'Art schichten sich gleich mehrere theatergeschichtliche Epochen in und übereinander. Da spielt eine legendäre Truppe der 1980er und 90er Jahre ein berühmtes Ensemble vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu erleben ist eigentlich die Geburt des realistischen Spiels, das Meister Stanislavski hier gespielt von Maurice Durosier erläutert. Wir sind Akteure, wir schauen und beobachten, wir betrachten, wie die Menschen ihr Leben leben, um es darzustellen. Jede Geste hat Bedeutung. Es geht auch Richard Nelson um die Komplexität des Lebens und nicht um eine klare Botschaft. Überall wird von Künstlern erwartet, dass sie sich politisch positionieren. Notre-Dame dans l'Art trotzt dieser Tendenz mit altmodischen Theatertugenden. Ursprünglich wollte Nelson sein Stück in Russland inszenieren. Der Angriff auf die Ukraine hat all das zerschlagen. Aber offensichtliche Bezüge dazu will Richard Nelson nicht herstellen. Seine Inszenierung ist wie verschlossen in ihrer historischen Zeitlichkeit. Am Théâtre du Soleil können wir so eine Zeitreise erleben. Ein Zusammentreffen lieber Menschen vor sich verdüsterndem historischen Hintergrund.
Eberhard Spreng über das Stück Notre-Dame dans l'Art von Richard Nelson am Théâtre du Soleil bei Paris. Wer sich über den wichtigsten Forschungsförderpreis in Deutschland freuen kann, dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Der Leibniz-Preis geht an den Historiker Jörn Leonhardt von der Universität Freiburg. Er wird für seine Forschung zur europäischen und globalen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert ausgezeichnet. Insgesamt erhalten 10 Forschende den Leibniz-Preis und damit jeweils 2,5 Millionen Euro für Forschungszwecke. Als regelrechter Kleckerlisbetrag erscheinen im Vergleich die 3,39 Euro, die Musiker in Deutschland für 1000 Streams bei Spotify erhalten. Und dennoch könnten einige von ihnen bald auf das Geld verzichten müssen. Der Konzern plant nämlich neue Vergütungsregeln mit einer Untergrenze von 1000 Streams pro Jahr. Wer weniger gestreamt wird, geht leer aus. Dagegen wehrt sich seit einigen Tagen der Verband freier Musikschaffender Pro Musik mit einer Petition, die nun auch Unterstützung vom Deutschen Musikrat findet. Generalsekretär Christian Höppner.
Die Bagatellgrenze, die Spotify ab 2024 einführen will, schadet vor allem den unbekannteren Künstlerinnen und Künstlern, die neuer Markt sind, musikalische Nischen bedienen oder nur regional aktiv sind.
Der britische Musiker, Schauspieler und Lyriker Benjamin Zephaniah ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Hirntumors. Wie seine Mutter ihm einmal gesagt haben soll, war Zephaniah gerade erst 4-5 Jahre alt, als er mit dem Dichten begann. Der Rhythmus des gesprochenen Worts prägte zeitlebens seine Rastafari-Gedichte. Inhaltlich attackierte Benjamin Zephaniah darin das britische Rechtssystem und die Spätfolgen des Imperialismus. Die Black Writers Guild würdigte ihn als Titan der britischen Literatur. In Deutschland ist sein Gesicht dagegen vor allem aus der Netflix-Serie Peaky Blinders bekannt. Das Schauspielhaus Zürich bekommt ab der Spielzeit 2025-2026 ein neues Führungsduo. Mit der Regisseurin Pinar Karabulut und ihrem Kollegen Rafael Sanchez übernimmt eine neue Generation von Theatermachern die Leitung des renommierten Hauses. So ist es in der Mitteilung aus der Schweiz zu lesen. Was die beiden programmlich vorhaben, ist noch unbekannt. Karabulut steht aber für ein Theater, das den Kanon feministisch gegen den Strich bürstet. Insofern kann die Wahl auch als ein Statement interpretiert werden. Zuletzt wurde dem Schauspielhaus vorgeworfen, es sei zu woke für sein Publikum. Es gibt Hoffnung für das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will die Trägerschaft übernehmen und eine neue wissenschaftliche Leitung finanzieren, was die Stadt dem Haus zuletzt verwehrt hatte.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Zur Lage in Nahost und zum EU-China-Gipfel gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.